Ja, heute wollen wir uns ein Thema anschauen und das heißt Suche, was verloren ist. Suche, was verloren ist, ist eine Aufforderung an uns ganz persönlich, ja, in die Fußstapfen Jesu zu treten, Menschen zu suchen. Also nicht nur einzuladen, auch nicht nur einzuladen in die Gemeinde, das ist ja schon was ganz Tolles, ja, oder in Hauskreise, Jugendgruppen, was auch immer, sondern ganz konkret zu gucken, zu suchen und zu beten, Herr, ja, wer ist denn heute dran? Wer ist diese Woche dran? Ja, wen hast du denn im Blick? Wen siehst du? Wer ist vielleicht sogar offen für dich? Wer hat Fragen in seinem Leben? Und es gibt Leute, die Fragen haben. Ich habe jetzt letzte Woche mit jemandem 3 Stunden gesprochen und wir sind immer noch nicht fertig. Der hat mir eine große Liste von Fragen aufgeschrieben und da kommen noch mal ein paar. Aber nach 3 Stunden, ich war eigentlich noch fit, aber er sagte dann, nee, jetzt ist mal gut. Ja, zu den Fragen ist es so, dass es hier auch eine Organisation gibt, die sich genau um sowas kümmert. Die heißt Wort und Wissen. Wen das interessiert, wer das noch nicht kennt, kann da gerne mal auf der Internetseite schauen. Meine Frau und ich haben da schon mal so Freizeiten mitgemacht. Die verstehen sich in erster Linie für intellektuelle denkende Menschen, die also eine super Portion an Kopf- und Gehirnmasse mitgekriegt haben von Gott. Ja, und alles in Frage stellen, vieles in Frage stellen, es genau wissen wollen. Und diese Organisation setzt sich mit diesen Menschen auseinander. Die sehen das als diakonischen Dienst an den Denkern. Finde ich toll. Ja. Ja, Menschen, die gute Botschaft von Jesus Christus weitergeben. Menschen zum Glauben zu ermutigen. Suche, was verloren ist, ist also eine Aufforderung. Sich mit Jesu Liebe für Menschen erfüllen zu lassen, sonst wird es schwer. Suche, was verloren ist, ist aber auch ein Bewusstmachen von dem, was Gott wichtig ist. Uns ist sehr, sehr viel wichtig in unserem Leben, Beruf, irgendwann Familie, was auch immer. Aber Gott ist das gar nicht so wichtig, was ihr so für einen Beruf macht, ja, was es gleich so zu Happy trinken und essen gibt. Meine große Tochter, die jetzt in Accra lebt, die wollte früher als kleines Kind, die ist eher sehr gewissenhaft strukturiert, die wollte immer einen Wochenplan haben, ne, was es denn so zu essen gibt. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Sollten wir einen Plan erstellen? Mit Sicherheit nicht. Ja, was ist Gott wichtig? Da sehen wir an Jesus, er hat gesucht, was verloren ist. Wir blenden den Predigttext mal einmal ein. Der Predigttext steht in Lukas-Evangelium, Kapitel 19, Vers 10 aus der Elberfelder Übersetzung. Dort heißt es, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist also letztendlich das, was Jesus gemacht hat. Das ist das gewesen, wo sein Herz für gebrannt hat. Das ist sein Auftrag. Und dieser Auftrag, den hat er auch den Christen weitergegeben, uns. Geht hin in alle Welt, ja, sucht, was verloren ist. Und dieser Vers, der steht am Ende von der Zachäus-Geschichte. Das ist die Bekehrungsgeschichte von dem Zachäus. Zachäus war ein verhasster Oberzöllner, den Jesus auf einem Baum sieht und sich bei ihm zu Hause einlädt. Aber ich glaube nicht, dass er ihn zufällig gesehen hat, denn die Geschichte geht los, dass Jesus nach Jerusalem kam. Also Jesus, wenn er irgendwo hingegangen ist, hat gesucht, hat seinen Vater im Himmel gefragt, hat gesagt, wer ist denn hier offen? Wen kann ich ansprechen? Wer sucht selber? Wen möchtest du heute retten? Wen möchtest du heute, ja, dieses Geschenk der Wiedergeburt schenken? Dass wieder eine Beziehung zu Gott da sein kann. Ja, da sieht ihn Jesus auf dem Baum. Da sind ja viele Leute um ihn herum gewesen. Aber er sieht den einen, der sich da versteckt hat. Das ist interessant. Und diese Begegnung mit Jesus veränderte sein ganzes Leben. Zachäus, der fand zum Glauben an Jesus Christus. Jesus hat ihn gesucht, hat ihn aus der Verlorenheit gerettet. Und was das bedeutet, gucken wir uns gleich noch an. Zuerst einmal der Anfang, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Sohn des Menschen, was heißt denn das eigentlich, diese Aussage? Und dieser Begriff ist alttestamentlich, das heißt, damals hat man das durchaus verstanden. Da hatte man ja nur das Alte Testament. Und da gibt es ein Gesicht oder eine Vision von Daniel in Kapitel 7, 13 folgende. Da hat Daniel eine Vision, und das ist eine Vision gewesen von Jesus Christus selbst. Da heißt es, kam einer, dieses Gesicht hat er gesehen, kam einer wie der Sohn eines Menschen. Da kommt dieser Begriff her aus dem Alten Testament. Für Daniel sah es aus wie ein Mensch, aber das war doch irgendwie anders. Und was Ähnliches hat der Prophet Hesekiel gesehen. In Hesekiel 1,26, er sah etwas wie einen Thron, was wie ein Thron aussah, und eine Gestalt auf dem Thron, dem Aussehen eines Menschen gleich. Also da hatte Probleme, das zu deuten. Es sieht irgendwie aus wie ein Mensch, aber so richtig sieht er auch wieder nicht aus wie ein Mensch. Und diese Gestalt auf dem Thron, die ist Gott selbst. Also Gott selbst sieht anscheinend aus in diesen Visionen wie ein Mensch. Ähnlich wie ein Mensch. Das ist schon mal sehr interessant. Auch wenn wir von der Gottesebenbildlichkeit sprechen, ist es wohl mehr als nur das innere Sein oder wie wir denken und ticken mit Seele, Psyche, Körper. Nein, es scheint auch wohl noch mehr zu sein. Aber das sind mal meine Gedanken. So, wenn Jesus in Lukas Kapitel 19, Vers 10 vom Sohn des Menschen spricht, dann redet er hier wohl von Gott in Menschengestalt. Also letztendlich redet Jesus von sich selbst. Jesus redet von sich selbst. Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Das ist auch so toll im Johannesevangelium, da wird das sehr deutlich. Ja, das ist ja das große Thema des Johannes, dass Jesus Gott ist. Dass Gott auf die Erde gekommen ist. Und deshalb sagt auch Jesus in Johannes 14,8, wer mich sieht, wer auf mich schaut, nicht mein Körper, aber wer mich sieht, der sieht den Vater. Der sieht Gott. Das ist schon eine Hammer-Sache, die der da erzählt. Ne? Der sieht Gott. Also so ist Gott, wie ich handle, wie ich rede, wie ich mit Menschen umgehe. Das ist Gott. Ihr seht hier Gott. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen. Er ist in Menschengestalt gekommen. Und diese Menschengestalt heißt Jesus Christus. Im Johannesevangelium, ersten Kapitel, heißt es dann, er kam in das Seine, also in seine Schöpfung, das, was er gemacht hat. Dann heißt es weiter in Vers 14 im Johannesevangelium, er wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Ist auch interessant, dieses Wort Doxa, Herrlichkeit, wird auch oft Doxologie, Lobpreis, Anbetung, Herrlichkeit, das ist also ein interessanter Begriff. Und Gott selber ist ja Geist, sagt uns die Bibel. Also wir sehen Gott ja nicht. Er ist Geist. So, und es muss eine Herrlichkeit sein, das lesen wir gerade im Alten Testament, wo es auch gefährlich ist, Gott zu sehen. Ja? Wo es heißt, wenn du mich siehst, dann musst du sterben. Man kann mich nicht sehen. Ich bin heilig. Du kannst mich in dieser Form so nicht sehen. Also wenn es hier heißt im Johannesevangelium, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, dann war das nicht, dass Jesus die ganze Zeit gestrahlt hat, also was weiß ich, äußerlich gestrahlt hat, dann war das auch wohl nicht sein Körper, sondern er muss irgendwas von innen heraus gestrahlt haben. Vielleicht so wie bei der Oma oder wie bei Menschen, die ihr vielleicht auch selber kennt, vielleicht seid ihr auch so ein Mensch, der einen ganz, ganz tiefen inneren Frieden hat. Ich habe da so Menschen schon mal kennengelernt. Und interessant ist das dann so richtig authentisch, wenn außenrum Krieg ist, wenn da Hass ist. Und dann gibt es Menschen, die mittendrin Frieden haben. Das ist unmöglich. Solche Geschichten gibt es zum Beispiel aus dem Zweiten Weltkrieg. Eine von innen herausstrahlende Herrlichkeit, also irgendwas hat Jesus hier ausgestrahlt. Der Sohn des Menschen ist gekommen. Warum ist der Sohn des Menschen gekommen? Und das lesen wir ja in diesem Text, um zu suchen, was verloren ist. Was ist denn verloren? Nun, und der Kontext macht uns deutlich, es sind Menschen, die Jesus Christus nicht kennen. Menschen, die nicht an Christus glauben, sind aus Gottes Sicht verloren. Für uns nicht unbedingt. Wenn wir in unserem Arbeitsleben wieder sind, ja, da sehen wir nicht permanent verlorene Menschen um uns herum. Obwohl, ich muss euch ehrlich sagen, ich habe mal so eine Phase gehabt, eine längere, da habe ich das permanent gesehen. Ich muss auch sagen, das hat mir auch nicht so gut getan. Wenn ich das jeden Tag sehe. Ja. Aber jetzt muss ich mittlerweile wieder sagen, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Jetzt muss mal wieder nachgeschärft werden, dass ich das noch sehe. Menschen, die nicht wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung. Wie weiß ich denn, dass ich wiedergeboren bin? Indem ich beten kann. Aber, lieber Vater, ein Gebet, was hier aus dem Herzen kommt, eine Überzeugung, das ist ein absolutes Geschenk, wenn das jemand kann. Das ist Gnade, da darf man drum bitten. Aus Gottes Sicht sind Menschen verloren, deren Schuld vor Gott nicht gesühnt ist. Das ist der Grund, warum Jesus sucht, verlorene Menschen auch sucht. Das ist auch der Grund, warum er zu Zachäus ging. Sein Auftrag ist zu retten, was verloren ist. Also ich weiß nicht, wie Jesus das so gesehen hat, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man sich so ein Riesen, das Meer vorstellt, so, da haben wir die Titanic, das ist auch nicht der beste Film. Auf jeden Fall die ganzen, wenn das Ding denn da kippt, ne, das sieht nicht so schön aus. So, und dann sind diese ganzen Leute da im Wasser drin, ne? Und das war so die Hauptgeschichte, die Jesus gemacht hat. Ist zu diesen Menschen hin, hat die Hand ausgestreckt und nicht jeder wollte sie. Es gibt viele Leute, die spielen dann noch Geige auf der Titanic, obwohl das Ding schon am Kippen ist. Da gibt es noch ein Häppchen, da gibt es hier noch was und da noch was. Das muss man erst mal sehen. Das ist überhaupt ein Geschenk Gottes, dass man das sieht. Darf man drum bitten. In Gottes Sicht sind Menschen verloren. Jesus sucht sie auf. Er ist gekommen zu retten, was verloren ist. Er streckt seine Hand aus und auch dir heute Morgen. Willst du zugreifen? Nun, ich sage das deshalb, weil wir waren jetzt vor einiger Zeit, meine Frau und ich, in einer Gemeinde, da hatte ich einen Predigtdienst. Und dann haben wir danach für eine Dame gebetet. Und dann sagte diese, oder hatte Monika so einen Eindruck oder diese Frage, haben Sie schon Ihr Leben Jesus Christus gegeben? Und dann sagte diese Frau nein. Und das ist ja nichts einfacher als das. Möchten Sie Ihr Leben Jesus Christus geben? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und dann hat sie gesagt, ja. Ist das nicht herrlich? Aber wisst ihr was? Das müssen wir auch tun. Weil das Schlimme an der Geschichte, das haben wir dann im Nachhinein mitbekommen, war, dass diese Frau schon 12 Jahre in der Gemeinde war. 12 Jahre in einer Kirche. Ja, ich weiß noch nicht mal, ob sie Mitarbeiterin war, da habe ich jetzt nicht genau nachgefragt. Du kannst in der Kirche mitmachen und hast noch nicht mal dein Leben hier Christus übergeben. Du kannst also letztendlich mit deiner Geliebten zusammen sein, hast noch nicht geheiratet. Dann ist das nicht deine Ehefrau. Deine Ehefrau ist es dann, wenn du gesagt hast, ja, mit der. Ja, aber da kann dies und das passieren. Du weißt ja nicht, wie sie sich entwickelt und wie du dich entwickelst und überhaupt in der heutigen Zeit und so weiter. Nee, heiraten wir besser nicht. Ja, hast du keine Entscheidung getroffen. 12 Jahre keine Entscheidung getroffen. Besser ist also, eine Entscheidung treffen. Dann kannst du nämlich sagen, auch in schweren Zeiten, nein, das ist meine Frau. Und ich habe gesagt, ich werde mit ihr durch dick und dünn gehen. Das ist auch für mich ein Riesenthema gewesen damals. Da habe ich tierische Angst vor gehabt, zu heiraten. Ja, Ich habe mich nämlich gefragt, was ist, wenn Monika irgendwann im Rollstuhl sitzt? Solche Gedanken habe ich dann. Kann ich denn immer noch sagen, sie ist meine Frau? So, ich habe irgendwie gedacht, boah. Und wenn das richtig ätzend wird, ja, ich hatte ja schon so ein paar Vorgeschichten, wenn das so richtig ätzend wird, will ich mich scheiden lassen. Das ist jetzt meine persönliche Geschichte. Mittlerweile muss ich da auch ein bisschen gucken, weil ich kriege manchmal so Geschichten mit, da bin ich mir, habe ich manchmal auch so meine Mühen mit. Also Mühen dahingehend mit, dass ich sage, das ist vielleicht doch der beste Weg. Aber für mich mal, persönlich, ich war mir sicher, ich werde mich nicht scheiden lassen, wenn es die Hölle wird. Das ist eine harte Nummer. Also da heirate ich doch nicht. Wäre ich doch bescheuert. So, übrigens, das Gleiche bei der Taufe. Es ist gut, eine Entscheidung zu treffen. Bitte triff eine Entscheidung für Jesus Christus. Wovor rettet Jesus? Nun, das Wort sagt uns vor der ewigen Verdammnis. Ist auch kein schönes Wort. Dies ist ein Ort, der auch Hölle genannt wird. Hört sich auch nicht so gut an. Hölle ist für mich mal in erster Linie da, wo ein liebender Gott nicht anwesend ist. Und das erleben wir auch heute schon. Vielleicht habt ihr schon so Situationen erlebt oder wart unter Leuten, da war Gott nicht anwesend. In bestimmten Kriegen, mein Opa war bei den Panzern, vorne an der Front. Da kann ich nicht sagen, dass Gott nicht anwesend war. Aber wenn ich gehört habe, was mein Opa mir erzählt hat, dann hörte sich das an wie Hölle. Also da, wo sich Gott entzieht, da, wo er sagt, okay, jetzt macht, dann macht jetzt. Das ist schon Hölle auf Erden. So, und vielleicht noch ein Wort zu der Hölle oder Verdammnis. Das ist letztendlich ein Ort, der ursprünglich für den Satan, ist das Wort, den Durcheinanderbringer, den Luzifer, den Engel des Lichts und mit seinen Engeln. Es gibt also noch eine geistliche Welt, die wir so nicht sehen. Für die ist das eigentlich gedacht gewesen, ursprünglich mal. Jetzt gibt es aber auch Menschen, die sagen, ich will mit Gott nichts zu tun haben. Die sagen, nein, der liebende Gott, das kannst du mir noch viel erzählen, ich möchte die Ewigkeit nicht bei ihm verbringen. Ja, was soll jetzt Gott machen? Wenn ich meinem Kind sage, ich möchte Zeit mit dir verbringen, und das Kind sagt, du kannst nicht machen. Das passiert, auch in Familien. So, da kannst du jetzt als Vater oder Mutter hinterherrennen. Das ist auch gut so, wenn man das macht. Mit Liebe. Aber es kann sein, bis zum Ende hin, dass es sein kann, dass derjenige das nicht tut. Deshalb entscheide dich für Christus. Paulus schreibt im Brief an die Römer, Kapitel 8, Vers 1, also gibt es jetzt keine Verdammnis. Damit sind nicht Gedanken gemeint, verdammte Gedanken. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Gibt's nicht mehr. Feierabend, Schluss. Gott möchte eben, dass nicht ein einziger Mensch verloren geht. Nicht einer. Johannes 3, Vers 16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, der ihm Vertrauen schenkt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und eben nicht ewigen Tod. Jesus Christus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wohl dem, der das annehmen kann im Glauben. In der Geschichte von Zachäus wird deutlich, dass Jesus sucht. Aber wir haben gehört, auch Zachäus hat gesucht. Er war auch auf der Suche. Sonst wäre er nicht auf diesen Baum hochgegangen. Jesus spricht Zachäus an. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Wir sind ja in dieser Predigtreihe Evangelisation. Wie hat denn Jesus evangelisiert? Das ist so toll. Der hat nicht sofort die Bibel rausgeholt, das Alte Testament, sondern was hat er gemacht? Er hat ihn besucht im Haus. Er hat Menschen besucht. Er hat ihnen Zeit gegeben und Freundschaft. So, und dann im Gespräch miteinander, da kommt schon das eine oder andere. Vielleicht sind auch Leute unter uns heute da, die sagen, ich bin eigentlich zum Glauben gekommen, weil sich da jemand Zeit genommen hat für mich. Mit mir gesprochen hat, Freundschaft mir entgegengebracht hat. In den Versen 8 und 9 des Textes wird deutlich, dass Zachäus zum Glauben gekommen ist. Er spricht Jesus mit Herr an, da hat sich was geändert. Und er will seine Schuld wieder gut machen, das ist ein gutes Zeichen. Aber erstmal muss ich ja Schuld erkennen. Das ist die erste große Tat. Auch das ist schon ein Zeichen dafür, dass Gott an einem Menschen wirkt, wenn er Schuld erkennt. Seinem Haus ist Heil widerfahren. Jesus Christus kann auch dich retten, kann auch dir diesen Ring zuschmeißen. Du darfst ihn ergreifen, du musst es nicht. Und wenn du auch schon vielleicht 12 Jahre hier sitzt oder mitmachst, was auch immer, ist ja nicht nur sitzen, ist ein Mitmachen, dann bitte ich dich ganz herzlich, ja, triff mal richtig eine Entscheidung für Jesus Christus. Vielleicht auch vor Zeugen, vielleicht auch heute schon, kannst du zu mir kommen. Ja, dass du weißt, an dem Tag habe ich eine Entscheidung getroffen. Das kann man sich auch aufschreiben. Jesus Christus kann auch dein Leben verwandeln. Gestern haben wir einen Kinogottesdienst gehabt. Ja, eine Familie, die 2010 ihren Sohn verloren haben, auf widerwärtigster Weise, der sexuell missbraucht worden und danach erwürgt worden. Ja. So, und die haben davon erzählt, dass auch immer noch mal wieder so Schübe kommen. Schübe inneren Verzweiflung oder auch Schübe vielleicht, wo so Rache wieder hochkommen will. Ja, die haben Seelsorge gebraucht, haben sich aber trotzdem entschieden, nicht zu vergelten. Das ist unglaublich. Haben sich auch dafür entschieden, Gottes Wege zu gehen. Jesus Christus kann dein Leben verwandeln. Treffe eine Entscheidung. Jetzt gehen wir mal auf die nächste Folie. Wenn du Christ bist und du hast schon eine Entscheidung getroffen, dann mach es jetzt wie Christus. Mach es genauso wie er. Suche, was verloren ist. Herr, die kommende Woche. Wen darf ich anrufen? Wem darf ich eine Mail schreiben? Wen kann ich einladen? Nein, nächste Woche habe ich keine Zeit. Okay, dann in 2 Wochen. Volles Programm, ich bin gerade im Projekt, ich bin der Herr Projektleiter, alles klar, in 3 Wochen. In 4 Wochen, in 6 Wochen, ganz egal. Und dann habe ich in meinem Terminkalender genau 1 Stunde. Das ist das Schöne, wenn ich mich mit dem lieben Frank treffe. Das ist durchgetaktet von bis. Anfangszeit, Endzeit. Und dann ist Endzeit. Und wenn ich noch länger rede, dann sagst du irgendwann, jetzt ist Schluss. Ja, weil dann nämlich was anderes ist. Aber da ist es eine Zeit da, wo wir uns entscheiden, konkret jetzt miteinander zu reden, beziehungsweise auf Menschen zuzugehen. Suche, was verloren ist. Dein Nachbar, wen auch immer. Ja, wer ist dran? Lade Menschen mit Jesu Liebe zum Glauben ein. Einer nach dem anderen. Amen.